wir haben jede Menge Ideen, wie wir dieses Land eventuell auch lahmlegen.
War viel los diese Woche überall in Deutschland bei den Protesten der Landwirte und Landwirtinnen.
Wir möchten zeigen, wie unzufrieden wir mit der aktuellen Situation sind.
Und, es reicht jetzt, es ist jetzt das i-Tüppelchen drauf und das, uns reicht es. Uns nimmt man die Zukunft.
Der Agrardiesel hat vom Prinzip das Fass zum Überlaufen gebracht.
Auslöser dieser Proteste waren Sparpläne der Bundesregierung und eben, dass Agrardiesel bald nicht mehr staatlich subventioniert wird.
Und auch wenn Klimaschutz hier eigentlich nicht der Grund für diese Kürzung ist, beim Thema Diesel ist klar, das hat natürlich immer auch einen Klimaaspekt.
Welchen Anteil haben Agrardiesel und Landwirtschaft allgemein beim Treibhausgasausstoß? Könnte teurerer Sprit etwas für den Klimaschutz bewegen? Und wie sehen eigentlich die Alternativen zum Agrardiesel aus? E-Traktoren? Um all das geht's jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Anne Preger.
Und Klaus Janssen von den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Mit der ersten Update Erde Folge in diesem Jahr. Hey. Und weiß ich nicht, sagt man das noch? Frohes neues Jahr.
Ach, geht noch. Ja, ich denke schon, ja. Und das Jahr, das ist ja wirklich direkt schwungvoll losgegangen, will ich mal sagen. Also Leute aus der Stadt, die haben nochmal gezeigt bekommen, wie so ein Traktor eigentlich aus der Nähe aussieht. Es gibt viele Straßensperrungen, es gibt auch Sternfahrten und so weiter.
Die Landwirte fordern vor allem, dass Agrardiesel weiter subventioniert wird. Und Klaus fasst euch die wichtigsten Fakten dazu mal zusammen.
Die Basics.
Normalerweise muss für jeden Liter Diesel 47 Cent an Steuern bezahlt werden. Das ist im Kaufpreis mit drin. Rund 21 Cent davon bekommen Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland aber zurück. Das ist die Agrardieselsubvention. Die kostet jedes Jahr bisher etwa 440 Millionen Euro an Steuergeldern. Die Unterstützung soll jetzt bis übernächstes Jahr schrittweise auslaufen. Für einen durchschnittlichen Betrieb würde das bedeuten, mehrere tausend Euro pro Jahr an Mehrkosten. Zur Einordnung, die landwirtschaftlichen Betriebe werden noch mit weiteren Subventionen unterstützt, auch von der Europäischen Union. Im Schnitt besteht knapp die Hälfte des Einkommens aus staatlichen Subventionen. Das meiste Geld wird also weiter fließen. Der Steuerrabatt bei Agrardiesel macht je nach Betrieb mal mehr oder mal weniger aus. Im Schnitt sind es 5-6% der erhaltenen Subventionen.
Okay, es ist ja klar, dass niemand gern weniger Geld bekommen möchte. Eine spannende Frage finden wir ist, bewirkt es eigentlich was fürs Klima, wenn der Sprit teurer wird? Also werden Landwirtinnen und Landwirte jetzt deswegen weniger Traktor fahren? Geht das in einem Alltag auf einem Betrieb überhaupt?
Ja, versuchen kann man es, klar, aber im Großen und Ganzen wird es wohl kurzfristig höchstens eine kleine klimaschutzrelevante Rolle spielen, wenn diese Subvention wegfällt. Davon gehen Fachleute aus, der Agrarökonom Bernhard Brümmer zum Beispiel. Der sagt, dass in vielen landwirtschaftlichen Betrieben jetzt keine Flächen brachliegen werden, nur weil der Agrardiesel jetzt nicht mehr bezuschusst wird.
Und zwar weil?
Ja, dafür sind die Pachtpreise pro Hektar Land einfach zu hoch. Und nur zum Spaß fahren Landwirtinnen und Landwirte jetzt auch nicht auf die Felder, sondern halt dann, wenn es sein muss. Vielleicht ist da ein kleines Einsparpotenzial drin, also wenn mehr auf den Dieselverbrauch geachtet wird. Aber kurzfristig ist kein entscheidender klimaschonender Effekt zu erwarten, sagt Brümmer.
Du sagst da jetzt kurzfristig. Mhm. Sieht das langfristig anders aus?
Ja, langfristig kann sich da schon was ändern. Also wenn ein neuer Traktor gekauft wird zum Beispiel, dann wird vielleicht ein effizienteres Modell angeschafft, weil der Dieselpreis halt so stark gestiegen ist, was dann halt auch weniger Abgase mit sich bringt.
Im Autoverkehr, da gibt es ja eine andere Lösung. Da stehen Verbrenner vor dem Aus. 2035 ist es soweit, da dürfen keine Benzin- und Diesel-Neuwagen mehr verkauft werden in der EU. Mhm. Könnte das auch der Weg sein in der Landwirtschaft, also ran an den Elektrotrecker?
Das ist eine gute Idee, aber diese Trecker, die gibt's kaum. Also zumindest keine richtig großen, leistungsstarken E-Traktoren. Die großen Hersteller, die gehen das Thema nur sehr langsam an und bis jetzt auch nur bei kleinen E-Traktoren. Das wäre höchstens was für den Obst- oder den Weinanbau zum Beispiel.
Immerhin, da sind ja wahrscheinlich auch ziemlich viele Traktoren im Einsatz.
Klar, aber also die großen Traktoren und auch viele weitere landwirtschaftliche Maschinen wie Mähdrescher oder so, die brauchen einfach zu viel Wumms, hat der Energiespeicherexperte Michael Sterner dem Deutschlandfunk gesagt.
Wenn es dann größer wird, dann wird es schwierig mit dem Strom. Es gab zwar hier auch schon Versuche, die auch eine Kabeltrommel hatten, weil halt einfach die Batterien, wenn Sie jetzt so einen Mähdrescher nehmen, der wird das Vielfache, was der Mähdrescher wiegt, an Batterien brauchen. Und von daher ist es einfach nicht praktikabel, aus heutiger Sicht mit Batterien unterwegs zu sein, wenn Sie in größere Leistungsgrößen gehen.
Ich versuche mir gerade so einen Mähdrescher mit Kabeltrommel vorzustellen. Ich denke da so an früher, an Elektrorasenmäher zu Hause. So, ups, das Kabel, ja, war da auch das noch ist nicht, jetzt durch.
Es hat sich nicht durchgesetzt, ja. Und also die Zukunft, die sieht auch nicht unbedingt so aus, dass jetzt wirklich große, leistungsfähige E-Traktoren überall rumfahren. Der Experte glaubt zumindest, dass vor allem Biosprit eine Rolle spielen wird.
Die großen Zugmaschinen etc., die werden nach wie vor flüssige Kraftstoffe brauchen. Das kann dann eben der Biosprit sein vom eigenen Rapsfeld.
Raps anpflanzen für Traktoren? Naja, also man muss ja sagen, auf so einem Rapsfeld hätten ja stattdessen eigentlich Nahrungsmittel angebaut werden können. Hm. Ist also auch nicht ideal.
Ja, das stimmt. Also das Problem ist wirklich groß, wie man es auch dreht und wendet. Allerdings ist das jetzt nicht das Hauptproblem, das es für diesen Bereich der Landwirtschaft zu lösen gilt, wenn es ums Klima geht. Wenn wir das mal in Relation setzen, sehr grob gerechnet, je nachdem, was du damit reinpackst, ist die Landwirtschaft für 10% der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Das meiste davon kommt aber nicht aus dem Traktorauspuff.
Sondern?
Ja, das meiste kommt von der Tierhaltung und von der Verdauung der Tiere. Und dazu kommt noch die landwirtschaftliche Bearbeitung der Böden und die Düngung. Abgase aus landwirtschaftlichem Verkehr, die machen bei den Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft nur ein Zehntel aus.
Das heißt, es wäre viel wichtiger für den Klimaschutz, wenn man zum Beispiel beim Düngen darauf achtet, dass man da wirklich effizient mit dem Dünger umgeht, dass man nicht zu viel düngt und dass man weniger Tiere hält, beziehungsweise dass Verbraucher weniger tierische Produkte essen. Und das alles wäre hilfreicher in Sachen Klimaschutz, als jetzt den Agrardiesel zu verteuern.
Ja, genau. Also zu vernachlässigen ist Agrardiesel jetzt natürlich nicht. Also das sieht man an den absoluten Zahlen. In der Land- und Forstwirtschaft werden pro Jahr geschätzte 2 Milliarden Liter Diesel verbraucht. Das ist ein Faktor, aber es ist halt nicht der zentrale Faktor bei der Landwirtschaft.
Ein Argument der Landwirte jetzt bei den Protesten gerade ist ja auch, dass die Bundesregierung ja auch bei anderen klimaschädlichen Subventionen hätte sparen können. Also zum Beispiel bei der Pendlerpauschale oder beim Dienstwagenprivileg oder an der Zapfsäule für normale Autos, wo ja der Diesel immer noch weniger besteuert wird als Benzin.
Ja, und Fachleute sagen auch, die Landwirtschaftssubventionen der EU und von Deutschland, die brauchen eine Gesamtreform. Also finanzielle Leistungen und Umwelt- und Klimaschutz, die müssen viel mehr miteinander verknüpft werden.
Also im Klartext, mehr Geld, wenn Betriebe klimafreundlicher und umweltfreundlicher als heute arbeiten. Gibt es dafür denn schon konkrete Pläne?
Erstmal nicht. Also die gemeinsame Agrarpolitik der EU, die ist bis 2027 festgelegt. Und da wird Geld vor allem pro Hektar Land verteilt. Also es gibt nur wenig Förderung für Umwelt- und Klimaschutz. Bedeutet für die Landwirtinnen und Landwirte, wenn sie was fürs Klima machen wollen, dann haben die nur wenig finanziellen Anreiz und langfristig dann auch keine Planungssicherheit. Und für die landwirtschaftlichen Betriebe müssen sich Investitionen aber in den nächsten 15 oder 20 Jahren dann auch noch rechnen.
Und deshalb sind viele wahrscheinlich auch unzufrieden und protestieren dann eben auch, wenn aus der Politik, so wie jetzt, plötzlich Änderungen kommen. Als nächstes schauen wir nochmal auf das Jahr 2023 und zwar auf die Schäden, die Naturkatastrophen in der Zeit angerichtet haben.
Das Thema ist uns in Deutschland zum Ende des Jahres ja nochmal ganz nahe gekommen, denn 2023 ist in vielen Regionen mit Hochwasser zu Ende gegangen. Tausende Einsatzkräfte waren im Einsatz, um Deiche zu verstärken und zu sichern.
Aber um ganz sicher zu gehen, mussten am Ende dann in manchen Orten trotzdem aus Sicherheitsgründen Menschen ihr Zuhause verlassen, zeitweise. Die freuen sich, dass sie jetzt wieder zurück nach Hause können, so wie Annemie Menken und ihre Tochter aus Lilienthal bei Bremen.
Wir wussten, dass das gemacht werden muss, dass sie unseren Popo retten wollen. Naja, ist ja auch so, ne? Wollen wir hier irgendwie im Wasser sitzen? Nee, wollen wir nicht. Ne?
Nee, ich will auch keine genau. Haben.
Genau, deswegen wussten wir auch, wo wir uns drauf einlassen.
In die Freude übers eigene Bett mischt sich aber bei vielen Menschen jetzt auch die Sorge. Was erwartet sie zu Hause? Wie viel Schaden hat das Wasser angerichtet?
4 Räume, bewohnbar eingerichtet, mit Teppichboden, Betten, Schränken, Fernseher. Und das wird wohl alles in Mitleidenschaft gezogen sein. Ne?
Ja, da ist wohl einiges kaputt gegangen, vermutlich. Und da fragt sich auch, wer bezahlt für diese Schäden?
Glück im Unglück haben Menschen mit einer Elementarschadenversicherung, die Hochwasserschäden an Haus und an Einrichtungen übernimmt. Versicherungen, die machen sich jetzt bereit, Geld zu überweisen.
Ja, und dass sie das auch bei ganz vielen Anträgen auf einmal stemmen können, das liegt daran, dass auch Versicherungen versichert sind.
Und zwar bei sogenannten Rückversicherern. Der größte Rückversicherer der Welt ist Munich Re.
Rief wie Rück und Munich wie München.
Genau, ja. Da hat das Unternehmen seinen Hauptsitz. Und immer dann, wenn Hochwasser, Wirbelstürme, große Waldbrände passieren oder auch Erdbeben und Tsunamis, dann wird es für Munich Re im Zweifel teuer. Und deswegen hat das Unternehmen auch schon seit Jahrzehnten einen sehr genauen Blick auf Naturkatastrophen und auch auf die Folgen des Klimawandels.
Dazu veröffentlicht Munich Re jährlich einen Bericht. Da steht drin, wie groß weltweit die Schäden durch Naturkatastrophen sind. Diese Woche kam der Bericht für 2023 raus. Und Anne, du hast dir das angeschaut. Nenn kurz mal die entscheidenden Zahlen.
Also letztes Jahr haben Naturkatastrophen weltweit Schäden von umgerechnet etwa 230 Milliarden Euro angerichtet.
Und das ist dann mehr als sonst?
Nee, das ist in etwa so viel wie im Schnitt in den Vorjahren. Wobei man aber sagen muss, die meisten dieser Schäden sind nicht versichert. Also nur wenig mehr als ein Drittel davon haben Versicherungen am Ende übernommen. Im Report geht es aber nicht nur ums Geld, sondern es geht immer auch um Opferzahlen. Und da sticht 2023 schon deutlich raus. Es sind rund 74.000 Menschen durch Katastrophen gestorben. So viel wie seit dem Jahr 2010 nicht.
Da denke ich jetzt direkt an die Erdbeben letzten Februar in der Türkei und Syrien. Ne?
Genau, da sind allein 58.000 Menschen umgekommen. Und die bittere Wahrheit ist, so viele Menschen hätten dabei nicht sterben müssen. Das hat auch nochmal der Chef-Geowissenschaftler von Munich Re bei der Vorstellung dieses Katastrophenreports gesagt. Und das ist Ernst Rauch.
Man kann durchaus einen Vergleich ziehen mit dem aktuellen Erdbeben in Japan vom 1. Januar 2024. Ähnliche Stärke in Japan wie in der Türkei und die Opferzahlen höchst unterschiedlich.
In Japan sind es vermutlich am Ende so um die 300 Tote jetzt bei dem Erdbeben, aber eben nicht Zehntausende wie im Februar in der Türkei und in Syrien.
Die Ursachen dafür sind insbesondere im Bereich schadenangepasstes Bauen zu suchen.
Man weiß also schon lange, wie man Häuser bauen muss, damit bei einem schweren Erdbeben möglichst wenig passiert. In Japan ist es aber deutlich konsequenter gemacht worden als jetzt in der Türkei oder in Syrien.
Genau. Also Erdbeben, die können wir natürlich nicht verhindern, aber wir haben es halt in der Hand, wie viele Menschen umkommen und wie groß die Schäden durchs Beben ausfallen. Wenn wir jetzt nochmal rein nach den finanziellen Kosten schauen, also nach dem Geld, dann war der Posten Unwetter im letzten Jahr ziemlich groß. Und zwar, weil deutlich mehr mittelgroße und kleinere Unwetter passiert sind als sonst. Und Ernst Rauch vom Munich Re, der sieht da auch ganz klar einen Zusammenhang mit der Erderwärmung.
Höhere Temperaturen in der Atmosphäre, mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre bedeutet physikalisch mehr Energie in der Atmosphäre. Und diese Energie kann sich entladen, beispielsweise durch Gewitterereignisse. Insbesondere aber auch das Thema Hagel spielt hier eine Rolle und das Thema lokale, regionale Starkniederschläge.
Es gab in Europa und in Nordamerika laut Munich Re noch nie so viele Gewitterschäden wie 2023.
Man hat fast vergessen, dass es auch viele Gewitter gegeben hat im vergangenen Jahr, ne? Tatsächlich, richtig, ja.
Durch den Klimawandel steigen außerdem tendenziell auch die Kosten für ausgedehnte Hitzewellen und Dürren. Beispiel USA. Die teuerste Naturkatastrophe letztes Jahr war nicht etwa ein Hurricane oder so, sondern diese lang anhaltende Dürre und Hitzewelle im Süden, wo eben Ernten ausgefallen sind, wo Vieh notgeschlachtet werden musste und die Schäden dadurch sind in die Milliarden gegangen.
Ja, und jetzt, was lernen wir aus diesen ganzen völlig unterschiedlichen Naturkatastrophen von 2023?
Man kann da mehrere Sachen daraus lernen. Also zum Beispiel, dass das Abbremsen des Klimawandels durch Klimaschutzmaßnahmen am Ende billiger ist als die ganzen Folgekosten, die eben auch durch mehr und heftigere Unwetter entstehen.
Und wir haben nachgeschaut, dazu gibt es auch schon Studien, die das ausgerechnet haben und zum Schluss kommen, jetzt nicht handeln oder nur zögerlich, das wird in Zukunft teuer.
Und was wir aus dem Bericht auch noch mitnehmen können, ist, dass wir an unserer Resilienz arbeiten sollen. So hat Ernst Rauch von Munich Re das genannt.
Resilienz, ja, ein tolles Wort, aber sag mal.
Ja, damit meint er eben, wie gut sind Gebäude oder Infrastruktur geschützt gegen extreme Ereignisse. Das ist für den Fachmann da die größte Stellschraube, wenn man nach Lösungen sucht, damit eben klimabedingte Naturkatastrophen, aber natürlich auch Erdbeben, in Zukunft nicht noch teurer und folgenschwerer werden.
Diese Woche ist uns noch ein Alltagsthema über den Weg gelaufen. Kauft ihr Wasser in Plastikflaschen? Und selbst wenn nicht, sollte euch eine neue Studie aus den USA interessieren, sagt Anne.
In Wasser aus Plastikflaschen hat nämlich ein Forschungsteam Nanoplastik gefunden. Und zwar unerwartet viel. Und ich spoiler das auch mal direkt. Also diese Mini-Plastikteilchen im Wasser, die kommen laut der Studie nicht alle nur aus den Plastikflaschen.
Okay, da bin ich jetzt gespannt. Aber lass uns bitte erstmal klären, also was Nanoplastik genau ist und wie sich das auf unsere Gesundheit auswirkt.
Die Basics.
Nanoplastik, das sind Teilchen, die noch kleiner sind als Mikroplastik. Diese Teilchen sind auch kleiner als ein Mikrometer, sprich, sie sind mit bloßem Auge nicht sichtbar. Und die entstehen zum Beispiel als Abrieb von Plastikmaterial. Und sie sind so klein, dass sie tief in unseren Körper eindringen und sich anreichern können. Sogar im Blut und im Gehirn. Die Folgen für unsere Gesundheit werden noch erforscht. Es gibt Hinweise, dass Nanoplastik Entzündungen verschlimmern kann, dass es Körperzellen stresst und die Darmflora stört. Und möglicherweise kann es auch das Risiko für Parkinson erhöhen.
Plastik im Kopf. Also nicht so schön, ich fasse mal zusammen. Also je weniger man von dem Zeug aufnimmt, desto besser, habe ich jetzt verstanden. Wie viel Nanoplastik hat das OS-Forschungsteam denn jetzt gefunden in diesen Wasserflaschen?
Also in einem Liter Wasser im Schnitt rund 200.000 Teilchen Nanoplastik.
Das klingt schlimm, sag ich jetzt mal. Ja.
Also das ist ja schwierig, sowas einzuordnen spontan. Aber was ich eindringlich fand, ist der Vergleich mit früheren Studien. Also 200.000 Teilchen Nanoplastik, das ist 10 bis 100 Mal mehr, als frühere Studien gefunden haben.
Riesen Unterschied, ja. Und woher kommt dieser Unterschied jetzt?
Der kommt wahrscheinlich daher, weil das Team einfach genauer hingeschaut hat als frühere Studien. Es ist nämlich so, dass Nanoplastik bislang gar nicht so einfach nachzuweisen ist. Und das Team hat dafür extra eine neue Methode entwickelt. Und mit der haben die Forschenden es dann sogar geschafft, verschiedene Arten von Nanoplastik zu unterscheiden.
Also da hat man dann letztendlich einen ganzen Nanoplastik-Cocktail oder wie im Glas?
Genau, also laut der Studie ist ein Teil des Nanoplastiks Polyethylen, also PET, hat sich also wahrscheinlich aus PET-Flaschen gelöst. Aber ein Großteil des gefundenen Nanoplastiks waren Polyamide, also was anderes. Und das stammt möglicherweise aus der Wasseraufbereitung. In den USA werden dafür ganz, ganz feine Membranfilter eingesetzt, also zum Filtern des Wassers. Die sind aus Plastik. Und es könnte halt sein, dass die Filter selbst Nanoplastik ins Wasser abgeben, obwohl sie ja eigentlich das Wasser reinigen sollen.
Das heißt also, solche Arten von Nanoplastik, die können dann auch in allen möglichen Wasser sein. Also Wasser aus dem Wasserhahn, Wasser aus Glasflaschen, wo man eigentlich denkt, das ist relativ safe.
Theoretisch könnte das so sein. Das kommt eben dann entscheidend darauf an, wie das Trinkwasser vorher gereinigt wurde. Und an der Stelle muss man ganz klar sagen, da kann man nicht eins zu eins von dieser Studie aus den USA jetzt auf uns in Deutschland schließen. Und das ist auch ein bisschen eine gute Nachricht. Bei uns wird nämlich zum Beispiel Wasser auch durch dicke Sandschichten gefiltert, also ohne Plastikmembranen. Und da gibt es noch eine zweite gute Nachricht. Studien, die zeigen, dass so eine Art von Sandfilterung in der Lage ist, Nanoplastik aus dem Wasser auch zu entfernen.
Okay, also halten wir mal fest, in OS-Flaschenwasser scheint ziemlich viel von diesem Nanoplastik zu sein. Aber das heißt jetzt nicht, dass es bei uns in Deutschland auch unbedingt so ist.
Genau, nicht automatisch. Wobei eben auch bei uns vermutlich gilt, völlig nanoplastikfreies Trinkwasser wird es wahrscheinlich nirgendwo mehr geben. Also ganz komplett vermeiden geht nicht.
Okay, und wenn man sich jetzt Sorgen macht, dann könnte man zumindest weniger Wasser aus Plastikflaschen trinken zumindest, oder?
Da nimmt man wahrscheinlich ein bisschen weniger Nanoplastik auf, aber wie viel das dann bringt, dazu braucht es noch mehr Forschung.
Was geht?
Gut, dann gucken wir uns jetzt noch an, wie es besser laufen kann mit Umwelt- und Klimaschutz, welche Ideen und Beispiele es so gibt.
Und damit wären wir nochmal beim Thema Neujahrsvorsätze, die ja auch mit Klimaschutz zu tun haben können. Also Veganuary oder weniger Autofahren oder weniger Fliegen im neuen Jahr. Darüber haben wir ja im Update Erde zuletzt auch gesprochen.
Genau, und da haben wir jetzt eine kleine Ergänzung, auf die man vielleicht nicht so schnell kommt. Mal den Cloud-Speicher und die E-Mails aufräumen.
Damit wir nämlich jederzeit diesen Kram abrufen können, laufen irgendwo auf der Welt riesige Serverfarmen und zwar 24/7 die ganze Zeit. Und das sind echte Energiemonster in vielen Fällen.
Wirklich echt. Also der Treibhausgasausstoß, der durch solche Serverfarmen, solche Datenzentren weltweit entsteht, der ist ungefähr so hoch wie der der Luftfahrt.
Und das Tragische an der Sache ist, dass viele dieser Daten völlig sinnlos auf den Servern rumliegen. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass mehr als die Hälfte der Daten auf Servern wohl nie mehr verwendet wird. Also es wird einfach nicht mehr abgerufen, das Zeug.
Das kann alles Mögliche sein. Also irgendwelche Firmendaten, die schon längst veraltet sind, oder auch Sensorendaten von digitalen Geräten, die sich immer weiter ansammeln, die aber keinen Zweck mehr haben. Dark Data heißt das mittlerweile.
Oh, Dark Data. Das klingt irgendwie gut.
Ist es nicht.
Aber immerhin auf einige dieser dunklen Daten können wir selber zugreifen. Sprich, wir können sie auch aufräumen. Also ich sag mal, irgendwelche Bilder in der iCloud oder in Google Fotos, die, Hand aufs Herz, echt nichts geworden sind oder von denen wir zig Varianten haben und die wir immer noch nicht gelöscht haben. Oder auch viele, viele E-Mails, die wir sehr wahrscheinlich nie wieder aufrufen werden, die aber immer noch in unseren Speichern hängen.
Da können wir natürlich ganz easy was machen und einfach mal mehr löschen. Also tschüss, langweiliges Landschaftsvideo von 2015, sage ich jetzt mal zum Beispiel.
Ist doch auch schön, sich mal vom unnötigen Zeugs zu trennen, also auch digital mal frisch durchlüften. Das hat doch irgendwie was.
Also gerade deshalb, weil die Datenmenge weltweit immer mehr zunimmt. Also zig Billionen von Gigabyte sind das mittlerweile jedes Jahr, die dazukommen, immer weiter. Und deshalb müssen immer mehr und immer größere Serverfarmen gebaut werden. Das muss man ja nicht unbedingt mit unnötigem Ballast jetzt unterstützen.
Also ich gebe ja zu, ich mache das ab und zu, aber ich nehme es mir jetzt auch direkt für morgen nochmal vor. In meine E-Mails gehen, die nach der Größe sortieren und dann die mit den dicken Anhängen nochmal angucken.
Das ist ein Trick. Ja.
Und da dann mal so einige löschen und dann nochmal nach Absender sortieren und dann die ganzen Newsletter-Ausgaben des letzten Jahres, in die man wahrscheinlich eh auch nie wieder reinschaut. Ja, alles mal so, zack.
Weg. Genau. Also dann ist schon fast wieder die nächste Serverfarm verhindert durch dich. Sehr gut.
Ja, Mensch, ich tue mein Bestes. Ja. Klaus, was nimmst du mit aus dieser Folge?
Also ich fand das mit den E-Traktoren schon toll. Das, was heißt toll? Es ist ein bisschen,
die Jungs finden die E-Traktoren toll.
Immer gut. Jungs, okay. PS, ja. Immer ja. Toll. Richtig. Ja, dass aber die E-Mobilität quasi bei diesen unfassbar PS-starken Geräten irgendwie an eine gewisse Grenze stößt, das fand ich schon irgendwie faszinierend und auch ein bisschen traurig. Ich dachte, da würde vielleicht noch ein bisschen schneller, ein bisschen mehr gehen.
Deine Minute Natur.
Diese Woche war es kalt. Klirrend kalt.
Und das hatte auch Einflüsse aufs Wasser. Die Seen, die Hochwasserflächen, die waren zum Teil zugefroren.
Und das hier sind Eisstückchen, die ans Ufer schwappen vom Bodensee.
Anne und Klaus sagen Ade.
Und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.